Glück auf und viel Spaß bei der heutigen Folge des Schwerterschmieden-Podcasts.
So, und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von der Schwerterschmiede. Es ist Sonntag, es ist 22.45 Uhr und ich habe tatsächlich einen gefunden, der mit mir um die Uhrzeit noch eine Folge aufnehmen wollte. Alex, was geht?
Moin, der Studiengänger macht's möglich.
Ja, ich musste heute erstmal ein bisschen klarkommen. Also das Wochenende war mit so viel Schlaf verbunden bei mir. Also heute Morgen um 7 ging es raus mit 2 Stunden Schlaf, ab zum Flughafen. einen Kollegen zum Flughafen bringen. Ich weiß nicht, hattest du ein entspannteres Wochenende mit ein bisschen mehr Entspannung?
Definitiv. Also gestern ja noch gestreamt bis 1.30 Uhr oder so nach dem Schalke-Spiel. Aber dann auch oft ganz entspannt ausgeschlafen bis 12, bis 13 Uhr so.
Ja, ich habe heute nochmal nachgelegt bis 3 Uhr, also bis zum Stuttgart-Spiel habe ich gepennt, aber ja, ansonsten, Wochenende ging dieses Mal nicht so viel bei mir, ne? So, Kollege ist ja Freitag vorbeigekommen und dann ging es dann auch schon, nee, Freitag, was erzähle ich hier für ein Kram, ey, ich bin so müde, ist natürlich Samstag vorbeigekommen und dann heute Morgen, sprich Sonntag, zum Flughafen gebracht. Ich hoffe wirklich, dass ich morgen auf der Arbeit halbwegs klarkomme, aber ja, muss. Sag mal, du bist ja jetzt das erste Mal wieder bei uns, glaube ich, seitdem du angefangen hast zu streamen, ist das korrekt?
Ich glaube, ja.
Ja, wir haben schon jede Folge Werbung gemacht, aber jetzt, wo du persönlich da bist, kannst du ja doch mal selber anklingen, weil ich glaube, du kannst noch mal besser erklären, was du alles auch an Content machst. Ich habe leider ja nicht so oft die Zeit, weil du während der Arbeit immer anfängst zu streamen, du Sack.
Ja, was soll ich erzählen?
Ja, was so geht auf Twitch?
Also Chat. Ja, perfekt. Man merkt, ich bin richtig im Streaming-Hype gerade. Wir streamen, das kann ich jetzt schon mal ankündigen, das kommt auch morgen. Ich streame ab jetzt 3-mal die Woche, Montag, Mittwoch, Freitag plus am Wochenende dann gegebenenfalls das Schalke-Spiel oder halt einen Extra-Stream. Das heißt, die Woche, wo ihr das jetzt hört, streame ich Montag, Mittwoch und Freitag. Freitag ist auch gleichzeitig das Schalke-Spiel, deswegen streame ich dann auch wahrscheinlich vielleicht am Sonntag oder am Samstag. Das muss nicht immer so sein, aber Montag, Mittwoch, Freitag ist auf jeden Fall schon mal als festgelegten Zeiten, damit ihr ungefähr wisst, was ich mache. Und für die hier jetzt hören, ich zocke ein bisschen FIFA so, das wird die meisten nicht interessieren, aber wenn ihr wollt, könnt ihr da auch gerne vorbeischauen. Aber das Wichtigste sind die Schalke-Watch-Alongs. Wir gucken nämlich zusammen Schalke. Meistens habe ich Gäste dabei. Luke, also Dalotelli war schon mal da, Arian war schon mal da. Bisher war auch jedes Mal Benny Grund da, dürftet ihr ja auch kennen. Aber das wird nicht eine Regelmäßigkeit, also es wird nicht immer Benny dabei sein. Wir haben auch schon andere Pläne mit anderen Leuten, mit größeren Leuten. Das heißt, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen und einfach mal so, wir sind meistens, Stand jetzt, immer so um die 70 bis 100 Leute, die dazu gucken, was schon eine richtig krasse Zahl ist. Und da könnt ihr dann einfach während dem Schalke-Spiel live halt Meinungen austauschen. Wir lesen halt jede Nachricht vor, also wenn sie zum Vorlesen geeignet ist. Und diskutieren auch darüber im Chat. Das ist eigentlich relativ cool. Das ist halt alles auf so einer Live-Basis. Deswegen ist es vielleicht nochmal besser als Twitter, wo man vielleicht auf Antworten warten muss oder halt nicht direkt eine Antwort kriegt. Deswegen, wenn ihr da mal Bock habt, zu den Schalke-Spielen, wir sind meistens eine Stunde vorher live mit der Aufstellung und dann ein bisschen Gequatsche davor, ein bisschen Gequatsche danach. Ihr könnt auch auf YouTube vorbeischauen. Müsste ich genauso heißen wie auf Twitch. Also alex_ge_04. Da kommen dann immer die Highlights vom Watchalong, falls ihr nicht dabei sein könnt. Ja, wäre ziemlich nice.
Da kann ich auch direkt eine Frage in eigenem Interesse zustellen. Gladbach Watchalong kommt morgen oder was? Auf YouTube?
Ja. Ich wollte den eigentlich heute schneiden, aber Freundin hat Strich durch Rechnung gemacht. Deswegen, setze ich mich da morgen. Also ich setze mich jetzt heute Abend dran. Also der wird heute Nacht noch geschnitten, weil ist ja auch nicht so viel krass passiert, was man reinschneidet. Ich glaube, das wird das kürzeste Video. Mhm. Und dann wird er gegen morgen, gegen 16 Uhr, 15.30 Uhr, so halt perfekt zum Feierabend eigentlich. Für die meisten wird er dann online kommen.
Nice. Also die habe ich bisher immer gefeiert. Die fand ich immer extrem unterhaltsam bisher.
Die sind wirklich gut. Vor allem so mit, wenn dann Dalotelli mit reinkommt und wieder seinen kompletten Frust rauslässt. Das ist einfach, das ist wirklich geil.
Lass uns zum Main Aspect kommen. Ich muss eigentlich mir erstmal kurz einen Schluck Wasser gönnen. Ich bin noch komplett durch den Wind.
Ja, dann gönnst du den Schluck Wasser und ich moderiere die ganze Show hier an.
Genau.
So, da sich der gute Alex GE dachte, es wäre eine gute Idee, sich während der Moderation nebenbei einen Kopf zu bauen, melde ich mich, Bennett, hier einmal kurz aus dem Schnitt und möchte euch zusammenfassen, was der Ganze gesagt hat, denn die Störgeräusche in dieser Moderation waren dann doch ein Tacken zu laut für den Hörgenuss. Er hat nämlich eigentlich nur gesagt, dass Schalke in den letzten Jahren vor allem auswärts bei Gladbach nicht so gut ausgesehen hat und da man deswegen eigentlich relativ zufrieden mit dem Ergebnis am Wochenende sein kann. Genau, so viel dazu. Alex, auch nochmal von mir, ne, offiziell. Herzlich willkommen im Podcast. Nächstes Mal vielleicht die Störgeräusche nebenbei lassen. Dann habe ich vielleicht auch ein bisschen mehr Spaß daran, die ganze Folge hier zu schneiden. Liebe Grüße.
Ja, jetzt wo du es gesagt hast, dass wir in Gladbach selten was holen, also jetzt wo ich drüber nachdenke, das einzig Positive auswärts in Gladbach war eigentlich damals Euroleague, ne, wo wir
ja, das ins, Unentschieden.
Genau, wo wir ins Viertelfinale gekommen sind durch
und da muss man überlegen,
so das war ein Tor, Alter.
Genau, da muss man überlegen, das ist ein Unentschieden, das ist das Einzige, woran man sich erinnert.
Ja, nee, auswärts Gladbach ist echt für Schalke immer so ein hartes Pflaster, ist ja für mich jetzt hier, ne, durch meine lokalen Gegebenheiten auch, also nicht so krass wie Köln, so, aber ich habe auch den ein oder anderen Gladbach-Fan hier in der Ecke, so, auch für mich so ein prickelndes Duell, so, ist ja sowieso NRW-Duell, habe ich jetzt auch nicht mit viel gerechnet, so kam ja auch mit einem positiven Gefühl Gladbach eigentlich, also haben ja den ersten Auswärtssieg seit langem wieder geholt, soweit ich das mitbekommen habe. Ersten der Saison, glaube ich sogar, ne?
Die haben, glaube ich, also die haben 3 Spiele oder so, auch gegen Augsburg verloren, dann sah es so ein bisschen nach Krise aus, dann haben sie halt das Spiel in Hoffenheim gewonnen, wo man jetzt aber im Nachhinein, da kommen wir auch nachher nochmal drauf zu sprechen, merkt, Hoffenheim ist so ein bisschen das Schalke unter Kramer von vor ein paar Wochen noch, also gegen Hoffenheim gewinnt momentan ja einfach jeder. Deswegen war der Sieg anscheinend ein bisschen zu überbewertet bei einigen. Ja, und deswegen dachte man aber irgendwie, man hat ein positives Gefühl. Aber der Schein hat halt getrübt in dem Moment.
Ja.
Oder getrübt. Getrübt, ja, mein.
Ich weiß nicht, ob man bei der Aufstellung schon von Überraschung reden kann, dass Kral für Latzer rein rotiert ist. Also offiziell war es ja so kommuniziert, dass Latzer Knieprobleme hatte. Ob ich daran glaube, weiß ich nicht so ganz, aber wir wollen es mal dem Verein abkaufen. Auf jeden Fall, Alex Kral hat angefangen, von Anfang an, sowie auch Balanta, der kolumbianische Neuzugang. Dafür ist Bülter auf die Bank rotiert, glaube ich, ne?
Ja, genau. Wir hatten Kuzuki und Skark über Flügel, Terodde vorne drin, der für mich auch eine Überraschung war, tatsächlich eine negative Überraschung, weil ich nicht gedacht habe, dass Terodde nach denen nicht auftritten gegen Köln und Frankfurt, wobei Frankfurt war noch, hat er noch eine Chance gehabt, aber gerade nach dem Nichtauftritt in Köln, das oder gegen Köln, dass er da nochmal jetzt in Gladbach startet, aber wir wurden eines Besseren belehrt, er startet und ja gut, die Zweifel haben sich bewahrheitet, weil er war wahrscheinlich mit Abstand der schlechteste Mann auf dem Platz, aber die zweite Überraschung fand ich auch auf jeden Fall, was du gesagt hast, oder den du erwähnt hast, war Balanta, weil da hieß es ja erstmal, na, der kam am Deadline-Day so und ja, also da hätte ich eigentlich damit gerechnet, dass der definitiv nicht von Anfang an startet. Aber ich war überrascht und ich fand ihn auch eigentlich ziemlich, ziemlich erfrischend so im Mittelfeld. Ja, generell, also ich habe ja hier die Noten auch auf. Es ist immer relativ schwer, Spielern an Noten zu bewerten, aber wenn man mal guckt, außer Terodde, Kuzuki und Uron hat jeder über einer 7,0er Bewertung. Und die meisten sind sogar im 7,5er Bereich. Also das war eigentlich eine geschlossene, gute Mannschaftsleistung mit ein paar Abfällen. Ja, Kuzuki, Terodde 6,5 und Uron 6,9. Aber Uron fand ich jetzt auch gar nicht so bad. Was halt das unser Problem war wirklich, das hast du gemerkt, die Taktik, die Thomas Reis wählt, die ist ja allseits bekannt. Oder wenn sie nicht bekannt ist, kurz mal runterbrechen. Es werden lange Bälle auf den Zielspieler gespielt, im Normalfall der Neuner. Der muss die Bälle festmachen und dann verteilen, im besten Fall auf die beiden Flügel. Dann bilden sich auch Lücken in den Halbräumen, die dann Kral und in dem Falle Kraus besetzt hätten. Aber das Problem war in dem Spiel, dass Simon Terodde wahrscheinlich keinen einzigen Ball, doch einen, wo eine Chance hatten wir, wo er den Ball gut rübergelegt hat. Aber ansonsten, was Bälle festmachen anging, hatte Terodde ein riesiges Problem mit diesem Spiel. Und es ist uns im Mordschillung auch oftmals aufgefallen, dass jeder Ball, der auf den gespielt wurde, leider verloren gegangen ist. Und so haben wir uns die ersten 66 Minuten bis zur Auswechslung halt wirklich vielen Stärken beraubt, weil als frei reinkam, hat er das schon deutlich besser gemacht. Ja, war ziemlich, ziemlich unglücklich. Wie siehst du das? Wie hast du. Du warst im Stadion, ne?
Nee, ich. Funky war ja da, wir haben das Spiel ja zusammen in der Bar geguckt.
Wie habt ihr den, oder wie hast du den Auftritt von Toronto wahrgenommen?
Ich muss jetzt mal weiter ausholen. Also, ich fand es auch überraschend, dass er gestartet hat, ne? Also einfach, dass man mit Frei so eine gewisse Explosivität auch mehr hatte, ne? So ein bisschen mehr. Ja, Wucht, ich mag das Wort gar nicht mehr, seitdem Kramer bei uns war.
Dynamisch.
Genau, ein bisschen mehr
dynamisch. Ich würde sagen, dynamisch. Er ist dynamischer, pressingstärker, so würde ich ihn beschreiben.
Genau, und Terodde kann das auch manchmal ein bisschen ausgleichen so. Also es gibt schon immer diese Sequenzen, wo man sieht, okay, ich sehe den Plan so, ne? Ist ja auch einmal, glaube ich, relativ fix auch vor die Kiste gekommen, kam dann aber nicht ganz zum Abschluss. Ja, ihm fehlt halt aktuell total das Momentum, ne? Also da habe ich das
Gefühl. Er hatte diese Chance mit der Pike, ne?
Genau.
Wo er im Gewühl mit der Pike den Omlin tunnelt, aber der dann halt die Beine rechtzeitig zumacht.
Genau.
Wie du sagst, das Momentum. Wenn er Glück hat, geht der Ball durch die Beine, 1-0, alles gut. Aber der Mann hat halt so eine Pechsträhne auch schon mit Frankfurt, wo er den perfekten Kopfball setzt und Trapp den noch irgendwie von der Linie kratzt. Das sind so, der hat halt momentan einfach eine Pechsträhne und die hört halt einfach nicht auf.
Ja, genau. Deswegen, ich kann sogar prinzipiell damit leben, dass du mit Simon startest so. Für mich war das auch so eine 51-49 Entscheidung, ne? Also ich war leicht für Frei so, aber ich konnte auch Simon verstehen, aber jetzt in Zukunft glaube ich schon, dass, also ich frage mich halt, ob Reis Frei noch nicht die 90 Minuten zutraut, wobei mich das wundern würde, weil bei Antwerpen hat er ja auch, also von Anfang an gespielt. Deswegen keine Ahnung, ich bin mal gespannt, ob er das gegen Wolfsburg rotieren wird. Was ich viel krasser fand, war auch bei Balanta jetzt, wo du ihn angesprochen hast. Er hat echt so Komponenten mit reingebracht, die wir so ein bisschen, die uns auf jeden Fall gefehlt haben. Ne? Also klar haben wir mit Kraus und Kral zweikampfstarke Spieler im Mittelfeld, das definitiv. Aber Balanta bringt da wirklich dieses richtig Eklige. Ne? Also hat da wirklich teilweise ja Fouls bei, wo ihr denkst...
Die gelbe Karte.
Die, wo du dir erst denkst, boah, was macht der da? Aber halt auch als Gegenspieler. Ne? Also der geht dir richtig auf den Sack so.
Ja, das war so ein... Du guckst ja auf Football, das hat mir so richtig erinnert, wie jemand, der einfach in dein Gitter, hier in deinen Helm reingreift.
Ja,
Genauso sah das aus. Der sieht, okay, der ist weg, schnell in den Helm reingreifen, runterziehen, faul, gelb, nimmt man mit.
Geht in eine ähnliche Richtung schon, auf jeden Fall.
Das war schon ziemlich witzig, ja.
Ich fand aber auch, also das klingt so, als wäre er für der Zerstörer, aber ich fand, der hat ein richtig feines Füßchen teilweise. Ihm fehlt noch so ein bisschen die Präzision. Also manchmal hat er bei den Pässen ein bisschen zu viel Druck drauf, so, dann ging die mit zu viel Stärke ins Aus. Aber er hatte eine gute Übersicht, fand ich. Also der hat aus den hinteren Räumen die Bälle teilweise echt gut diagonal, teilweise nach vorne gebracht, fand ich.
Ja, das haben wir im Stream dann auch irgendwann erkannt, wo wir gesagt haben, ey, die Ideen sind gut, aber dann haben wir uns so gedacht, okay, der Mann ist wahrscheinlich auch ein anderes Niveau gewöhnt. Ne? Also der hat ja Champions League mit Brügge gespielt, ist ja auch in der Champions League weitergekommen mit Brügge, darf man ja auch nicht vergessen. Also der spielt Pässe momentan, oder hat Pässe damals auf ganz andere Spieler gespielt, als jetzt auf Kusuki und Skarke. Deswegen ist da vielleicht noch so ein bisschen, muss er sich noch an unser Niveau ein bisschen runterschrauben, aber du hast recht. Der hat schon wirklich gute Ideen gehabt. Und zu Terodde Frei hatten wir auch eine Theorie, dass Thomas Reis, so finde ich das zumindest, immer eine ziemlich starke Bank haben möchte und immer nochmal ein bisschen Druck von der Bank bringen möchte. Und wenn du, keine Ahnung, einen Frei über 60 Minuten zocken lässt und jetzt sag mal den lassenden Balanta raus und pack dann Salazar hin, dann hast du von der Bank nur einen, also dann bringst du einen Terodde, der macht aber keinen Druck mehr in der letzten Minuten. Und dann bringst du einen Balanta, der offensiv wahrscheinlich auch eher wenig Druck ausübt. Und das war so ein bisschen meine Theorie, dass Thomas Reis gerne nochmal Leute auf der Bank haben will, die er reinbringt, die nochmal richtig schön Druck machen. Deswegen ist bisher ein Frei immer draußen geblieben, weil immer wenn er reinkam, hast du direkt gemerkt, wie er selber gesagt hat, er ist auf alles gegangen, was sich bewegt hat. So, der ist sofort die eine Szene mit Omlin, wo er da direkt auf den Keeper drauf sprintet und ihm zum Fehler zwingt. Das ist wahrscheinlich so der Hintergedanke, aber ich fände es ein bisschen schade, weil so hast du halt Freies Qualitäten nur 34 Minuten oder 24 in dem Fall und nicht vielleicht über 60, 70 Minuten.
Eben, also genau das, was du jetzt beschrieben hast für Frei, ich finde, das kann dir halt auch Simon von der Bank geben, also hundertprozentig. Ich kann mir sogar eher vorstellen, dass Simon diese 20 Minuten, also klar ist Frei der kräftigere, ne? Auch der spritzigere von den beiden. Aber den positiven Asset aufs Team in 20 Minuten im Vergleich zu 60-70, da finde ich schon den Tausch angebrachter. Ne? Wenn du sagst, okay, Simon kann dir 20 Minuten nochmal Gas geben, anstatt dass ich Simon da 60 Minuten lang, hört sich so gemein an, aber so rumtorkeln lasse da vorne teilweise. Ne? Also manchmal wirkt er da echt, einfach, dass es nicht ganz reicht da vorne für ihn da, im Vergleich halt zu der Verteidigung, die ihn da erwartet, ne? Mit Itakura und Elvedi, die können sich da halt einfach viel besser rausspielen, viel pragmatischer agieren im Pressing, auch wenn das Pressing ja trotzdem von uns gut funktioniert hat, ne? Also das darf man ja nicht unterschlagen, klingt so, als würde hätte unser Sturm da überhaupt nicht gut gepresst, aber das ist ja nicht so gewesen. Also Gladbach, was ich halt nachher so blöd fand teilweise, was ich gelesen habe, ja, Gladbach extrem schwach und so. Aber ganz ehrlich, das ist halt auch unser Verdienst, dass Gladbach so schwach aussah. Also wir haben Gladbach halt auch wirklich nicht kombinieren lassen, nicht zu vielen Chancen kommen lassen. Also das ist auch, was heißt auch, das ist für mich zu 80-90% Schalkes Verdienst, dass Gladbach da so schlecht ausgesehen hat.
Also ja, denn, frag dich mal, gegen Mainz war Mainz, sagen alle gesagt, boah, Mainz hatte keinen guten Tag. Gegen Frankfurt hat jeder gesagt, boah, die Frankfurter, auch wenn wir verloren haben, sind heute auch extrem schwach. Gegen Köln ebenfalls das Gleiche, alle gesagt, boah, Köln war aber auch extrem schwach. Wenn du Bayern und Leipzig rausnimmst, wobei die Bayern ja sogar auch noch nur 2-0 gewonnen haben, so, dann kommst du langsam auf den Punkt, dass in 5 von 6 Spielen der Gegner einfach nicht ansatzweise an seine Leistungsgrenze gekommen ist. Und das kann irgendwann kein Zufall mehr sein, sondern dann muss man halt einfach mal eingestehen, okay, Thomas Reis macht irgendwas in der Aufstellung richtig, dass die Gegner nicht so performen können, wie sie es eigentlich können. Und das muss man ihm dann einfach mal positiv ankreiden und sagen, okay, da scheint die Einstellung der Jungs, zumindest was den Gegner angeht, um ihn den Kräften zu rauben, die scheint schon mal richtig zu sein. Jetzt müssen wir halt noch den Weg finden, unsere Tore zu machen. Über wenig aber. Also wir haben noch 1, 2, 3, wir haben noch 4 Spieler, denen ich einen besonderen Shoutout geben möchte, weil sie sich einfach verdient haben. Das ist zum einen Ralf Fährmann, weil der Mann aus dem Nichts gelernt hat, wie man Pässe spielt. Also das ist ja geisteskrank. Ich habe gar nicht, habe ich die Dings hier? Sieht man das hier? Ralf Fährmann hat 49 Pässe gespielt und davon kamen 44 an. Das ist eine 90%-Quote. Hätte man mir das vor einem Jahr in der zweiten Liga gesagt, dass Ralf Fährmann irgendwann mal so eine Passquote hat, dann hätte ich mich wirklich totgelacht, bis ich mich eingepisst hätte. Von langen Pällen, Ralf Fährmann, lange Bälle, 70%-Quote, 11 von 16 oder 69, ja. Überragend. Überragend.
Ja, pass auf, bevor du zu den anderen kommst, ich kann ja kurz auf Fährmann eingehen. Ich sag dir ehrlich, was mich viel mehr überrascht, also klar, ne, das Passspiel sowieso, ne, also war ja Ralles größte Schwäche immer, wo wir auch mal ja Angst drum hatten. Aber was bei mir halt so positiv da zum Schein kommt, bei ihm ist halt wirklich diese Strafraumbeherrschung, einfach dieses andere Gefühl von Sicherheit, was Schwolo mir zumindest, und ich glaube, so geht es halt vielen Schalkern, nicht so geben konnte. Ich glaube, jeder würde ja unterschreiben, dass ein Schwolo in den letzten Spielen auf der Linie und reflexmäßig wirklich, also der hatte ja keine schlechten Performances, so, das kann man ja nicht behaupten. Aber rein von dem Gefühl, was er seinen Vordermännern gegeben hat, die ja ohnehin auch ihre Schwächen hatten, ne, mit Yoshida, Matriciani, da bringt Ralle ihnen ein anderes Gefühl, ein besseres Sicherheitsgefühl, hat ja auch eine andere Präsenz auf dem Platz. Ne? Also ich will jetzt nicht zu sehr in die Stammtischkerbe gehen, aber rein vom Auftreten, rein von der Persönlichkeit, von dem, was er mitbringt, seine Historie im Verein, der ist ja auch ein Bulle, der Typ. Ne?
Wollte gerade sagen, ne? Fährmann ist ein Schrank und Schwolo im Vergleich, ich kenne natürlich die Gewichtszahlen nicht, aber man wusste bei Fährmann immer, der stemmt Gewichte und der ist einfach breit und du hast einfach so Gefühl, da kommt so dieser Türsteher Fährmann und dann hast du da diesen, es ist jetzt wirklich diskriminierend ein bisschen, aber dieser kleine, mickrige Schwolo, der so generell in seiner Rolle eh schon eingeschüchtert ist, weil bei jedem Patzer wird extra auf ihn geguckt. Das hat halt dann irgendwann keinen Sinn mehr gemacht. Und ich verstehe den Wechsel jetzt, ne? Man hat ja vor Frankfurt, nee, wann war denn der Wechsel? Gegen Köln, ne?
Gegen Köln, ja.
Genau, gegen Köln war der Wechsel, so aus dem Nichts. Und da war ja immer noch, boah, ist das jetzt richtig, ist das jetzt richtig? Anscheinend war es genau richtig, weil zweites Spiel zu null. Gegen Köln hat er noch nicht so viel dazu beigetragen gehabt, aber hier in Gladbach hat er mindestens die eine Fußparade, die überragend war und auch so ein richtig solides Auftreten. Ich glaube, vier Paraden. Genau, ja. Also eine richtig, richtig solide Leistung. Ist auch mit 7,9 laut Footmob unser bester Spieler gewesen. Und würde ich so wahrscheinlich auch unterschreiben mit, zu dem wollte ich jetzt auch zu sprechen kommen, Moritz Jens. Ich weiß nicht, woher wir den ausgegraben haben. Und ich weiß nicht, warum jemand, der diese Saison 6 Champions-League-Spiele gemacht hat, jetzt bei uns spielt. Aber heilige Scheiße, dieser Mann spielt nächste Saison international, wenn wir die Klasse nicht halten. Also ich sehe den hundertprozentig, wenn der so weitermacht, wechselt der nächste Saison, wenn wir leider vielleicht absteigen sollten, wechselt er zu irgendeinem Bundesligisten, der international spielt, oder zu irgendeinem anderen Verein Europa, der international spielt. Da lege ich mich eigentlich jetzt schon fest.
Also aktuell Prädikat Königstransfer. Also Jens, also ne, Fährmann auch all sein Asset gehabt, keine Frage. Aber Jens hat diese Verteidigung auf ein Niveau stabilisiert, also das habe ich selten gesehen, dass ein Spieler, eine Mannschaft und gerade in der Defensive bei uns, also wir sind ja die Schießbude der Liga mit, ich glaube, 41 Gegentore, genau, so schnell auf so ein anderes Niveau hebt. Der macht ja wirklich alle seine Mitverteidiger besser.
Ich wollte es gerade sagen, also du sagst es ja, Yoshida wirkt neben ihm wirklich wie ein gestandener, solider Innenverteidiger. Der hat auch ein richtig solides Spiel gemacht. Ja, ein oder andere Pass verkacke, aber gerade eine Szene, wo Thuram über den Flügel kommt, im Sprintduell 1 gegen 1, da hat Yoshida mal seine ganze Klasse aufblitzen lassen, hat ihn relativ lange auf Außen gehalten, Thuram. Dann hat er ihn in die Mitte ziehen lassen, aber auch da immer im richtigen Abstand zu ihm das Schussfeld geblockt. Am Ende hat Thuram irgendwie nochmal einen Schlenzer probiert und der Ball ist 3 Meter oder 4 Meter am Tor vorbeigegangen. Das war so eine richtige Aktion, wo du richtig gemerkt hast, der Mann spielt seit 20 Jahren gefühlt, so seit 15 Jahren Profifußball. Also das ist wirklich überragend. Und auch, zudem muss man auch nennen, Cedric fucking Brunner ist ungelogen, wenn es um defensive Verteidiger geht, also rein um Verteidiger, wo du nur den defensiven Impact zählst, ist er für mich wahrscheinlich schon, zählt er zu den Top 5 Verteidigern der Liga. Was der Mann, also auch schon gegen Köln ja alles rausgehauen und auch jetzt gegen Gladbach, also 100% Tackling-Quote, 6 Wiedereroberungen, Blocks, also wenn ich hier alles lese, 86% Quote auf dem Boden, 100% Quote in der Luft, wenn es um Zweikämpfe geht. Das ist geisteskrank. Der Mann hat jeden Zweikampf gewonnen, gefühlt. Das war in der Dings nicht zu erwarten. Aber man wusste, defensiv ist er sehr gut und offensiv ist er sehr schlecht. Das wusste man. Dass er jetzt aber solche 2 Spiele in Folge hat, es ist selbst für so Taktik-Freaks, die sowas eigentlich einschätzen können, wirklich überraschend.
Brunner ist halt vor allem, also ich habe bei ihm richtig das Gefühl, dass der so einen richtigen Selbstbewusstsein-Push bekommen hat. Also ich finde, auch er hat ein ganz anderes Auftreten bekommen, wie er in die Zweikämpfe geht. Ne? Also Brunner ist ja wirklich ein Dauerbrenner bei uns, also fällt mir jetzt tatsächlich sogar gar kein Spiel ein, wo er nicht von Anfang an war. Mann, der Typ geht in die Zweikämpfe mit einem Selbstbewusstsein, mit einer Selbstüberzeugung, auch mit einer anderen Härte. Ich weiß nicht, ob das auch an Jens liegt oder mainly an Reis, aber also das ist auch ein Glow-Up, den ich so nicht erwartet habe. Also ich habe schon Chancen für Aydin gesehen jetzt da beim Trainerwechsel. Aber Bro, Cedric Brunner ist legit ein solider Bundesliga-Verteidiger rein defensiv.
Und jetzt muss ich noch den letzten Shoutout, bevor wir vielleicht ein bisschen auf einzelne Spielszenen noch eingehen, einen muss ich noch geben, weil der wird mir im Twitter Schalke ein bisschen zu sehr kritisiert und zu sehr zerrissen. Das ist Tim Skarke, wo ich nämlich jetzt schon gehört habe, griff ins Klo und boah, technisch limitiert und. Tim Skarke ist laut FBref, ja, das ist nur eine Seite, unser drittbester Spieler gewesen mit einer 7,6. Tim Skarke hat 4 Chancen kreiert. Tim Skarke hat 8-mal den Ball wiedererobert. Tim Skarke hat eine 44% Zweikampfquote als Offensivspieler gehabt. Und er hat, wo waren das hier? Bei langen Bällen, ich glaube, die zählen ab 20 oder 30 Meter Entfernung, eine 100% Quote gehabt. Flanken 3 von 7, auch nicht verkehrt. Also ich finde, es ist ein bisschen ungerecht, wie mit ihm momentan umgegangen wird. Gerade der Schuss auch kurz vor Ende, wo er einfach den Ball trocken runternimmt, vorlegt und abschließt mit links, also seinem schwachen Fuß, war eine wirklich überragende Aktion, die halt leider nicht gekrönt wurde, weil die Gladbacher einen guten Keeper haben. Ich finde, er wird ein bisschen zu sehr durch den Kakao gezogen, weil er macht es bisher echt ordentlich. Ja, der Scoring-Output ist nicht da, aber wie auch, wenn wir genau seitdem er da ist, kein Tor geschossen haben. Aber gerade im Pressing-Verhalten, gerade im Anlaufen, wenn man darauf mal nur achtet, dann ist es schon ein richtiger Gewinn für uns.
Ja, was Skarke auf die Füße fällt, ist halt Knebels Kommunikation gewesen während dem Transferfenster. Ne? Also der Flügel und auch mit ihm namentlich über lange Wochen hinweg war ja wirklich der Transfer, auf den alle hingeguckt haben. Sprich, er ist auch der Spieler, ne, Offensivspieler kommt, ich würde sagen, mit frei, an den die Leute die größten Erwartungen hatten. Ist ja logisch, ne, neuer Offensivspieler und gerade so eine Lückenposition bei uns wie der Flügel. Und es ist auch nicht ganz fair, ne? Also der hat ja gegen Leipzig, kam er ja an gerade, dann war Köln sein erstes Spiel, jetzt sein zweites gegen Gladbach. Lass den erstmal sich ans Reihensystem adaptieren. Ich habe jetzt schon einen Sprung vom Spiel gegen Köln im Vergleich zum Spiel jetzt gegen Gladbach gesehen. Ich glaube, der kann noch richtig Früchte tragen bei uns. Also man sieht ja jetzt schon, was er für Anlagen hat, warum Schalke und Reis ihn holen wollten und warum der auch bei Darmstadt vorher so gut performt hat. Also Union hat ja auch irgendwas in dem gesehen und ich würde behaupten, dass wir uns darauf einigen können, du und ich und auch die Zuhörerschaft, dass Union Berlin in der Regel sehr, sehr gute und kluge Transfers tätigt. Deswegen mache ich mir bei Tim Skarke sehr, sehr, sehr wenig Sorgen. Haben wir auch tatsächlich eine Option, falls wir runtergehen sollten. Ich glaube, er ist dann einer derjenigen, wo wir eventuell sogar für die nächste Saison im Falle einer zweiten Liga mit planen könnten, so wie ich das vernommen habe, im Vergleich jetzt zu Kandidaten wie Jens. Deswegen würde ich dir da zustimmen. Aber wie krass ist es bitte, dass ein Spieler wie Tom Kraus, bei ihm hat man langsam das Gefühl, diese Leistungen sind ja keine Seltenheit mehr. Ne? Also der räumt gegen Gladbach da wirklich im Mittelfeld mit seinen 21 Jahren, oder ich weiß gar nicht, sind es mittlerweile 22? Nee, immer noch 21. Der räumt alles ab mit einer Selbstverständlichkeit, als ob er ein gestandener Bundesligaspieler wäre, beziehungsweise mittlerweile ist das ja, gegen eine Qualität von Gladbach, die man auch erstmal wegverteidigen muss, mit einer Präsenz im Mittelfeld. Also er ist mit 21 Jahren fast, also er geht schon in Richtung Anführer bei uns.
Definitiv. Und wir haben auch im Watchalong haben wir auch Benny und ich beide. Also Benny hat den Call gemacht, den Undercover-Call, dass Kraus bald zur Nationalmannschaft fährt, weil die ja genau so einen Sechser-Abräumer suchen. Und er ist einer der einzigen Deutschen, die ihm und mir dann auch eingefallen sind. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, wenn es dann vielleicht leider den Gang in die zweite Liga gibt, dass wir dann Tom Kraus nächste Saison auch wie Jens bei einem Top-Team in der Bundesliga sehen. Wenn es vielleicht nicht sogar Leipzig ist, weil die Leimer verlieren. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass da Leverkusen, die ja auch eigentlich einen Sechser suchen, dass da Leverkusen vielleicht reingeht, dass vielleicht auch Gladbach, wenn die Weigel die Kaufoption nicht ziehen und Kone wird im Sommer verkauft, dann suchen die auch einen Sechser, dann könnten die da vielleicht auch reingehen. Also sollten wir die Klasse nicht halten, werden Kraus und Jens uns nächste Saison in der Bundesliga trotzdem noch Freude bereiten, aber halt leider nicht für uns.
Ja, also ich finde das halt so krass, wie wir diese Leistung fast schon als selbstverständlich mittlerweile nehmen, ne? Weil Tom halt wirklich vorher halt, also das Höchste, was er gespielt hat, war ja das Zweitliga-Jahr mit Nürnberg und das war ja auch nur ein, oder war es zwei?
Ja, nee, zwei Jahre. Der war zwei Jahre geliehen, aber das erste Jahr halt Rotation und dann ist er halt unter Klaus heißt der Trainer.
Yes.
Und da hat Klaus zum Stammspieler geworden.
Ja, und man nimmt diese Leistung, also der hat ja wirklich von Tag 1, vom ersten Spieltag an, so eine Anführerrolle bei uns übernommen und hat eigentlich, also ich kann mich jetzt an kein Spiel erinnern, wo er wirklich enttäuscht hat. Ne? Und am Ende des Tages ist der Mann halt auch erst noch 21 Jahre alt und wirklich, ich bin so begeistert von dem. Ne? Die Dynamik, die Körperlichkeit, die Härte, aber auch die Intelligenz. Ne? Der hat so gute Schnittstellenpässe manchmal. Also der bringt so ein komplettes Gesamtpaket mit für einen Mittelfeldspieler. Der wird noch richtig abgehen die nächsten Jahre. Also da bin ich bei dir. Also würde mich sehr, sehr wundern, wenn wir ihn, falls wir runtergehen sollten, nächstes Jahr nicht bei einem internationalen Club sehen. Da würde ich sogar fast so weit gehen. Ich kann mir fast vorstellen, dass Gladbach da vielleicht sogar eine Kragenweite zu niedrig ist, dass es da andere Optionen gibt. Aber gut, das muss man dann eben sehen. Lass uns mal ganz kurz über Gladbach ein bisschen sprechen, weil ich mittlerweile auch mitbekomme, ne, man folgt ja den ein oder anderen Gladbacher, dass da auch ein bisschen Unmut sich breit macht. Ne? Also mit Farke so, man ist jetzt nicht im Abstiegskampf, ne? Also die totale Katastrophe ist es nicht, aber es fehlt so ein bisschen der Progress. So. Also der Anfang der Hinrunde war ja wirklich gut, ne? Lief ja sehr, sehr gut. Waren die nicht sogar eine Zeit lang Tabellenführer? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall waren sie auf jeden Fall oben dabei. Auf jeden Fall waren sie oben dabei. Aber so seit Ende der Hinrunde und jetzt Anfang Rückrunde, da bröckelt so ein bisschen, weil die Leistungen halt einfach nicht mehr passen, obwohl das Spielermaterial ja wirklich da ist. Und Thuram ja müsste ja immer noch Topscorer sein und weit oben in der Torjägerliste. Was meinst du? Was ist so dein Gefühl bei Gladbach aktuell? Weil ich habe so das Gefühl, dass wenn das jetzt so weitergeht und der Trend sich bestätigen sollte, dann weiß ich nicht, ob diese Zukunft mit Farke noch so rosig werden kann tatsächlich, auch wenn er jetzt erst die Saison angekommen ist.
Ja, also bei Gladbach ist ja das große Problem, dass sie halt aus ihrem vielen Ballbesitz und diesen vielen Pässen, die sie spielen, nichts kreieren. Also wir haben ja das Hinspiel, haben wir alle noch im Kopf, und da war es ja auch so, dass Gladbach gefühlt 90% den Ball hatte, aber halt wirklich nur hin und her geschoben hat und nur, also im Aufbau, das hat Benny auch gesagt, das konnte man auch sehen, wenn es um diesen, Gladbach hat ja nie den Ball einfach mal hoch oder lang geschlagen. Gladbach hat immer flaches Passspiel benutzt und das haben sie überragend gemacht. Das ist auch alles schön und gut, aber halt gerade, wie gesagt, vorne diese Kreativität geht halt komplett ab. Und da hast du dann halt in so einem Spiel gegen Schalke, wenn da zwei Sechser vor der Kette stehen oder ein Sechser plus zwei Achter, die aber auch defensiv denken sind, dann hast du einfach keine Chance. Und mit Christoph Kramer auf der 10, ja, weiß ich auch nicht, ob das so der richtige Move ist. So ein Thuram auch gegen uns komplett abgemeldet über die 90 Minuten. Ich glaube trotzdem, dass die Farke eine Chance geben dieses Jahr. Ne? Lass den dieses Jahr machen. Dann werden die halt 9. oder 10. oder 11. Und dann kriegt der im nächsten Jahr seine Chance. Bosia wird aber auch nicht einfacher, weil Benzebaini verlässt den Verein, Thuram verlässt den Verein, Kone verlässt den Verein wahrscheinlich. Weigel ist eine hohe Kaufoption, muss man gucken, ob man die erst ziehen muss. Also da verlassen ja mindestens, also zwei, die wichtigsten mit Benzebaini und Thuram, die verlassen sie sicher. Kone werden sie wahrscheinlich verkaufen müssen, weil das einer der wenigen ist, der viel Geld bringt. Und bei Weigel muss man gucken, ob man die Kaufoption überhaupt ziehen kann. Und dann bricht aus der Startaufstellung, die sie jetzt haben, brechen dann auch schon wieder vier Leute weg. Die musst du dann auch erstmal adäquat ersetzen. Und das ist so ein bisschen das Problem, weil ich dann auch im nächsten Jahr schon sehe, dass Gladbach da definitiv Probleme kriegen könnte, zumindest.
Ja, also sehe ich ähnlich, gerade auf die Spieler bezogen. Es wird ja halt im nächsten Jahr wirklich alles andere als einfacher. Also da kommt auch wirklich eine Riesenaufgabe zu. Bisher, die Zugänge, die er gemacht hat, waren ja wirklich in Ordnung. Bis eher stark mit, also die bekanntesten sind ja Itakura und Omlin jetzt. Mal gucken, was, und Weigel natürlich, mal gucken, was da bei Gladbach passiert. Aber Schalke, am Ende des Tages haben wir uns ja erst geärgert, ne? Frustriert, wieder nicht den Dreier mitgenommen. Aber mittlerweile, ich gehe nach der Niederlage von Stuttgart heute, muss ich aber sagen. Also hätte Stuttgart das Spiel heute gewonnen, dann hätte ich das definitiv anders gesehen, beziehungsweise bewertet. Aber die Fortschritte, die wir in den letzten Spielen gemacht haben, die sind so essentiell und wichtig, gerade halt defensiv, ne, dass diese Änderungen mit Jens und Fährmann, dass die so gefruchtet haben und jetzt über zwei Spiele hinweg gegen Köln, die ja wirklich, also in einem Form hoch sind aktuell, kann man ja nicht anders sagen, plus Gladbach, die halt qualitativ auch definitiv weit, weit über uns stehen, dass du da schon mal die Null halten konntest und dass du auch trotzdem offensiv deine Chancen hattest. Es ist ja nicht so, dass Schalke nicht die Chancen hatte, sowohl gegen Köln als auch gegen Gladbach, mal einen Treffer zu erzielen. Nur da fehlt dann halt die Kaltnäuzigkeit, beziehungsweise, ne, du hast halt zwei Optionen. Entweder du bist effektiv oder du spielst dir so viele Chancen aus, bis irgendwann mal einer reingeht. So. Da kannst du dich jetzt für entscheiden oder würfeln, was wahrscheinlicher bei uns ist oder was die bessere Variante ist. Im besten Fall hast du beides. Wenn du an der Stellschraube noch drehst und das hinkriegst, dann hast du wirklich ein sehr, sehr gutes Gerüst für den Rest der Rückrunde und insbesondere im Vergleich zu den direkten Konkurrenten aktuell. Weil ich sehe, bleiben wir mal bei Stuttgart und Hertha, ich glaube, auf die wird es hinauslaufen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Hoffenheim muss man jetzt gucken nach dem Trainerwechsel, aber bleiben wir mal bei den beiden. Da sehe ich dieses Gerüst aktuell nicht. Also bei Hertha schon gar nicht. Da ist ja gefühlt Hopfen und Malz verloren, wenn ich mir die letzten Spiele angucke von der Hertha. Und Stuttgart, wenn man die heute gegen Bremen geguckt hat, die kriegen es zwar häufiger hin, auch mal in den 16er zu kommen, aber gerade defensiv hat Stuttgart auch echt Löcher da hinten. Und da kann ich mir echt vorstellen, dass das am Ende wirklich noch uns zumindest mal in den Kampf um den Klassenerhalt wieder zurückführt. Denn am Ende des Tages sind es jetzt 5 Punkte auf Stuttgart. Torverhältnis kannst du aber knicken, deswegen müssen wir 6 holen, um vorbeizuziehen. Das ist in den letzten, in den, wie viele Spiele haben wir jetzt noch? 15? Ja, das ist in den 15 Spielen definitiv möglich, vor allem voran mit den direkten Duellen. Wir spielen sowohl gegen Stuttgart als auch gegen die Hertha zu Hause. Das ist schon mal ein riesen Gamechanger. Plus die ganzen Mannschaften unten wie Bochum, Hoffenheim, Augsburg, Mainz, um jetzt mal bei denen zu bleiben, die spielen wir halt alle noch. Und da würde ich Schalke auf gar keinen Fall abschreiben, schon gar nicht mit der Tendenz, die wir jetzt die letzten beiden Spiele hatten. Ich glaube, das Vertrauen in die Mannschaft und vor allem den Coach ist sowohl von den Fans als auch vom Verein intern gegeben und lässt mich auf jeden Fall positiv stimmen, dass wir den Kampf annehmen und da auf jeden Fall auch noch unsere Rolle drin spielen werden.
Definitiv, weil wir haben auch im Stream ein bisschen weiter gesponnen. Wir haben schon mal mit der Niederlage von Stuttgart gerechnet, was ein bisschen riskant war. So, Stuttgart spielt jetzt in Freiburg. Werden sie höchstwahrscheinlich im Best Case nichts holen. Spielen dann zu Hause gegen Köln. Holen sie vielleicht hoffentlich auch nichts und spielen dann, kommen dann auf Schalke. So, in dem Zeitraum haben wir jetzt zu Hause Wolfsburg, die in der Rückrunde bisher, ich glaube, Niko Kovac hat jetzt 4 Spiele in Folge verloren. Pokalspiel, davor das Spiel. Also die haben ja auch gewonnen, die haben ja 6-0 gegen Freiburg und 5-0 gegen Hertha, aber danach verloren und ich glaube jetzt wieder verloren. Kommt dann auf Schalke, dann fahren wir nach Berlin zur Union, da holen wir wahrscheinlich eher nichts. So, dann sind es 2 Punkte auf Stuttgart und mit diesen 2 Punkten Differenz fährt Stuttgart dann auf Schalke zum Topspiel. Und dann wird das Stadion brennen. Und das sind dann so Sachen, da kann dann auf einmal von wir sind schon sicher abgestiegen, können wir dann auf einmal den Schritt auf den Relegationsplatz machen. Weil die Hertha zum Beispiel, das kann ich ja aus Erfahrung sagen, Hertha, ich bin ja in Berlin, deswegen beschäftige ich mich mit der Hertha ein bisschen mehr, Hertha ist aktuell mit Abstand das schlechteste Team der Liga und die Hertha spielt jetzt gegen Gladbach, boah, ich glaube danach Dortmund, die ja auch mittlerweile gut in Form sind. Also auf jeden Fall, die Hertha hat ein richtig ekelhaftes Programm gerade.
Danach Leverkusen lass übrigens. Mal kurz
gucken. Bitte?
Danach gegen Leverkusen, nach dem Dortmund-Spiel.
Also, genau, die spielen jetzt die spielen jetzt Gladbach, Dortmund, Augsburg, Leverkusen.
Ah, so.
Und die Augsburger sind ja momentan auch nicht in so einer schlechten Phase. Das heißt, im Normalfall gegen Gladbach nichts, vielleicht ein Punkt. Gegen Dortmund verlieren sie, gegen Augsburg verlieren sie, gegen Leverkusen verlieren sie. So, das heißt, die hat halt einen Punkt. Also wir können wirklich nach dem Stuttgart-Spiel, ist die Chance halbwegs realistisch, halbwegs, dass wir auf dem Relegationsplatz stehen. Und dann beginnt der richtige Kampf. Weil wie gesagt, du hast gesagt, wir haben dann noch die Hertha zu Hause, wir haben noch das Spiel gegen Mainz, wir haben noch das Spiel gegen Bochum, wir haben noch das Spiel gegen Hoffenheim. Niemand weiß, wie die sich jetzt entwickeln, aber ich glaube, die individuelle Qualität reicht. Wir haben noch in Augsburg das Spiel, wir haben noch zu Hause das Derby, was auch ein richtiger Gamechanger sein kann. Wir haben noch Spiele gegen Bremen zu Hause. Also lass uns einfach mal in 3 Spieltagen auf Platz 16 stehen und dann sagst du dir, okay, die Saison beginnt jetzt von 9. Und egal, wer in die Relegation kommt, wir machen die weg. Das kann ich jetzt schon sagen. Weil
da ist jemand selbstbewusst.
Ja, weil das Ding ist, wenn du dir die Relegationsspiele anguckst, es ist so selten der Zweitligist aufgestiegen. Und wenn ich jetzt gucke, sag mal, es wird Heidenheim oder es wird vielleicht noch irgendein anderer Verein. Aber sagen wir mal, es wird Heidenheim. Also bei Heidenheim bin ich mir so unfassbar sicher, dass wir die über 2 Spiele locker schlagen. Weil du darfst nicht vergessen, wir haben sie letzte Saison geschlagen und jetzt ist unser Kader, gerade mit den Wintertransfers, halt nochmal auf jeder Position fast besser geworden.
Ja.
Also wir würden die jetzt in einem Heimspiel wirklich komplett auffressen.
Ja.
Wäre ich mir eigentlich ziemlich sicher. Also Relegation muss jetzt eigentlich das Ziel sein. Klar, Reis meinte direkte Dings, aber das wird ein bisschen schwer, weil auch da können wir ja kurz drüber reden. Bochum ist einfach viel zu heimstark. Was Bochum da zu Hause momentan abreißt, ist überragend. Und auch die Augsburger gewinnen zu Hause gegen Leverkusen und zu Hause gegen Gladbach. Die enteilen uns langsam leider. Ich meine, es sind jetzt 19 Punkte, es sind jetzt 7, nee, es sind 8, 8 Punkte auf den 15. Das werden wir vielleicht nicht mehr einholen. Aber es sind nur noch diese 5 Punkte. Und im Best Case sind nach 22 Spieltagen haben wir 17? Ja, haben wir 17, Stuttgart 16 und die Hertha 15 oder so. Und dann mischt sich das da unten alles wieder komplett.
Also, korrigier mich, aber Labbadia ist ja nicht, also es müssen ja drei Niederlagen jetzt gewesen sein, ne? Ne, ein Unentschieden gegen Hoffenheim war, glaube ich, dabei.
Unentschieden Hoffenheim, Niederlage, Niederlage.
Genau.
Hertha, Niederlage, 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 Niederlage. Und wir zwei Niederlagen, zwei Unentschieden. Also wir
So.
haben den, an Anführungszeichen, besten Trend von denen da unten, aber
So,
marginal nur.
rein von den Punkten her und B von der Entwicklung her auch. Also vielleicht liege ich da auch falsch, aber in meiner Na Wahrnehmung ist Stuttgart nach dem Trainerwechsel nicht signifikant besser geworden als vorher. Plus den Punkt gegen Hoffenheim, wie wir jetzt sehen, müssen wir auch nicht allzu krass überbewerten. Da sehe ich unsere Punkte gegen Gladbach und Köln ein bisschen wertvoller an. Bochum hast schon gesagt, also sehe ich nicht, dass Bochum absteigt oder geschweige denn ja, irgendwie da jetzt noch krass reinrutscht, obwohl es natürlich auch schnell gehen kann. Gerade in der Saisonphase. Aber Bochum hat gerade ein kleines Momentum auf seiner Seite, einfach, wie du sagst, gerade in den
Ja,
Heimspielen.
definitiv. Drei Siege aus 5 Spielen. Das ist
Ja.
überragend. Das sind mehr Siege, als wir die ganze Saison geholt haben.
Ja. Also, das wird sehr, sehr schwer. Und Augsburg hat einfach den Kader nochmal qualitativ so aufgewertet. Das sehe ich auch nicht, dass die da.
Man darf ja nicht vergessen, Augsburg hat keine 19 Punkte. Sorry, dass ich unterbreche. Augsburg hat 21. Das heißt, Augsburg ist sogar genau 10 Punkte weg von uns.
Boah, stimmt sogar.
Also,
Ich habe
das
Augsburg
heißt,
und Hoffenheim verwechselt.
genau, Hoffenheim ist mittlerweile auch mit 19 Punkten da unten. Hoffenheim hat genauso viele Punkte. Nee, Hoffenheim ist, lass mich kurz gucken. Ja, aus den letzten 5 Spielen ist Hoffenheim das schlechteste Team der Liga mit einem
Krass.
Punkt. So schlecht
Ja.
ist kein anderes Team. Selbst die Hertha hat gegen Köln gewonnen. Also, kein Team ist so schlecht wie Hoffenheim aktuell. Deswegen wurde die Reißleine gezogen. Aber ich glaube, wie ich es eben schon gesagt habe, da ist die individuelle Qualität einfach zu gut. Wenn die da jetzt einen halbwegs anständigen Trainer hinstellen, dann werden die irgendwie Zwölfter oder so und alles ist. Und dann sagt man, okay, Saison weggeschmissen, scheiße gelaufen. Aber ja, apropos, du hast gesagt, wir sind die Schießbude der Liga. Witzigerweise, Bochum hat 5 Tore mehr kassiert als wir. Bochum hat
Oh mein
tatsächlich
Gott, ich sehe es
46.
gerade. Ich sehe es gerade.
Weil, und es ergibt auch Sinn. Weil die Bochumer, wenn sie ja dann verlieren, wie in Mainz, dann werden sie ja auch 5-2 aus dem Stadion geschossen. Also die gewinnen zwar hoch, aber die verlieren halt auch hoch. Und du siehst unser Problem, wenn du auf die Tabelle guckst, ganz deutlich, 14 Tore ist einfach viel zu wenig.
Ja.
Also der zweitschlechteste hat 20. Unsere Verteidigung geht sogar noch irgendwo. Selbst Bremen, die ganz oben stehen, haben 37 Gegentore. Das sind nur 4 weniger als wir. Hertha mit 35, Stuttgart 34. Hoffenheim 36, das sind alles. Das ist jetzt ein Spiel, das ist der Ausreißer gegen Leipzig. Lass uns gegen Leipzig nur
Plus
1-0
Union,
verlieren.
plus Union.
Plus Union, lass uns da in beiden Spielen nur 3-1 verlieren. Und schon sind wir mit unserer Verteidigung genau da in dem Dreh, wo wir sein sollten. Aber wir haben uns halt zweimal zu sehr abschießen lassen. Ja? Aber offensiv ist das Problem, weil 14 Tore ist definitiv viel, viel zu wenig.
Lass uns nochmal kurz über den heutigen Sonntag sprechen. Einmal das Stuttgart-Spiel gegen Bremen, 2 zu 0 für Werder. Und einmal kommender Gegner Wolfsburg, haben 2 zu 4 gegen die Bayern verloren. Stuttgart ist eigentlich den Toren näher dran als Bremen, wenn man ehrlich ist. Also Bremens zwei Tore sind für mich ganz lapide gesagt beides Sonntagsschüsse gewesen. Die natürlich in einem guten Moment entstehen. Ne? Also, du musst dich natürlich auch erstmal in die Schussposition bringen, in den Kontern. Aber das hat für mich zwei Sachen gezeigt. Bremen ist halt auch einfach ein bisschen weiter oben, weil sie halt auch einfach ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Glück bei den Schüssen haben. Also, Bremen auch einfach effizienter, bringen sich öfters in solche Situationen natürlich auch. Ne? Haben wir ja gerade drüber gesprochen, wie oft bringst du dich auch in solche Situationen, die Tore zu machen. Und Stuttgart ist extrem defensiv konteranfällig gewesen. Also Bremen ist da in mehrere Konter gegen Ende des Spiels gelaufen oder in eigene Konter, die du, also wenn Bremen da die ein bisschen besser ausspielt, dann schenkt Bremen denen noch zwei Hütten ein. Also da waren, also da habe ich mir gedacht, Leute, was macht ihr da, Alter? Ihr könnt denen noch zwei Hütten easy einschenken. Und vorne fehlt Stuttgart auch einfach die ganz zwingenden Chancen. So, jetzt hast du mit Guirassy deinen ja eigentlich Königstransfer im Winter verletzt. Nee, im Winter ist das richtig. Haben die im Sommer oder Winter geholt? Jetzt bin ich lost.
Müssten ihn im Sommer geholt haben
Ja.
für Kalajdzic.
Ja, stimmt, klar. Ist auf jeden Fall jetzt erstmal verletzt. Ich weiß nicht, ob es da schon eine Diagnose zu gibt. Also, Das ist das, was ich meine. Ne? Also das Momentum von den drei Mannschaften, da sehe ich uns tatsächlich vom Momentum her weiter oben als Stuttgart und auch als Hertha.
Also ich habe das Spiel leider nicht geguckt, deswegen kann ich nur über die Statistiken sprechen, aber 17:9 Schüsse, 2:0 Großchancen und 1,37:0,5 Expected Goals. Das ist, also, das sieht auch mit dem Ballbesitz, das sieht aus wie ein klares Übergewicht bei den Stuttgartern, die aber dann halt einfach auch Pässe und so, also die sind überall überlegen, nur auf dem Scoreboard steht es 0:2, also das ist dann schon ziemlich bitter. Das erinnert mich zumindest von den Statistiken her ein bisschen an so das Spiel gegen Frankfurt, ne? Wo du halt einfach,
ja, ja.
Und das, was du gesagt hast, der Unterschied zwischen Bremen und diesen ganzen Vereinen da unten ist, dass Bremen einfach zwei Stürmer haben, die ihr Selbstvertrauen aus der zweiten Liga einfach mit in die erste genommen haben. Also wie gesagt, Füllkrug und Dux auch hier wieder Assist und Tor, beide wieder maßgeblich beteiligt an dem Sieg. Die beiden sind einfach der Gamechanger bei Werder Bremen. Also ohne Füllkrug und ohne Dux ist einfach zu sagen, ne? Aber ohne die wäre Bremen wahrscheinlich, würde ich behaupten, 10 Punkte weniger und mit und unten drin. Aber die beiden sind wirklich der Gamechanger für Werder Bremen momentan. Und ja, ich bin mal gespannt. Also Stuttgart hat ja immer dieses Problem, dass sie eigentlich relativ viele Chancen haben, aber immer wenig machen. Das hatten sie ja auch letztes Jahr im Abstiegskampf, haben sie immer gut gespielt, aber manchmal dann immer noch die Tore nicht gemacht. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Aber, wie du sagst, das Momentum, auch wenn es nur knapp ist, weil ja, zwei Unentschieden, aber das Momentum von den drei Vereinen liegt ganz bei uns, weil ich bin ja, wie gesagt, Berliner, ich kenne die Hertha, ich gucke die Hertha-Spiele. Hertha war gegen Frankfurt in der ersten Halbzeit 4 bis 5 Klassen schlechter. Wenn Frankfurt die Spielzüge richtig ausspielt, gehen die mit einem 3-4-0 in die Halbzeit. Es war nur ein 2-0. In der zweiten Halbzeit war die Hertha dann ein bisschen besser, hat sich ein bisschen dagegen gewehrt, aber auch nicht zwingend geworden. Und dann halt auch irgendwann das 3-0 noch kassiert. Also die Hertha ist momentan wirklich, auch mit den ganzen Trubel und Bobic und so, da läuft momentan so viel schief. Die sind auf so einem Negativtrend. Jetzt haben die noch diese ganzen schwierigen Spiele. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass die Hertha da, und dass auch Sandro Schwarz bald seine Koffer packen wird. Und dann wird es ganz entscheidend für uns und für Stuttgart, wen sich die Hertha danach holt.
Ja, also was ich halt auch krass fand jetzt gegen Ende des Transferfensters, ne? Also Stuttgart hatte jetzt gar nicht so, fand ich, den Drang, die Not, sich noch auf einer Position so krass zu verstärken. Haben ja trotzdem da den einen oder anderen geholt so. Aber ich glaube, da war man prinzipiell fein mit dem Kader an sich. Aber wenn wir jetzt mal Hertha und Schalke vergleichen, beide wollten sich verstärken. Schalke würde ich behaupten noch ein bisschen dringlicher. Schalke hat in den letzten Tagen vom Transferfenster ja wirklich mehrere Stellschrauben komplett zugunsten für sich bewegt, vor allem mit Jens und Skarke. Haben dazu mit Oron einen guten Kaderspieler reingeholt, also ne, Balanta jetzt auch. Also das Transferfenster von Schalke war unterm Strich wirklich sehr gut für mich. Also ne, man kann natürlich diskutieren, okay, hätten die noch früher kommen müssen und so, bla bla. Aber da weiß man natürlich nicht, wie sind die Möglichkeiten. Ne? Aber wenn wir jetzt mal nur das Transferfenster nehmen, unterm Strich ist das ein gutes Transferfenster für Schalke 04 gewesen. Bei Hertha, da kam jetzt nur Shigerchi am Deadline-Day noch, den ich jetzt auch mal von der Qualität her stark anzweifle, ob der jetzt wirklich in der Bundesliga denen so krass weiterhelfen kann. Aber der Plan von der Hertha war ja wirklich auch nochmal richtig Gas zu geben im Wintertransferfenster und da kam ja gar nichts.
Hast du das mitbekommen, dass da 4 Transfers am Deadline-Day geplatzt sind?
Ja, ich habe auf jeden Fall mitbekommen, dass die Hertha, wie gesagt, sich richtig krass eigentlich verstärken wollte.
Ja, die haben einen Linksverteidiger, der heißt Ein, glaube ich, Hein, so einer aus Frankreich, wollten sie holen, war beim Medizincheck, dann hat anscheinend der Sponsor oder irgendjemand hat nochmal sein Veto eingelegt, Transfer geplatzt. Dann wollte man Westergaard holen, der hat abgesagt. Man wollte Maximilian Philipp holen, der hat abgesagt und ist nach Bremen gegangen. Und man wollte noch einen Flügelspieler holen, einen marokkanischen Flügelspieler, auch abgesagt. Es ist halt ein ungünstiger Zeitpunkt, dass du deinen Sportdirektor einen Tag vom Deadline-Day entlässt und der dann halt die ganze Arbeit nicht macht. Und dann haben die da irgendwie 2 Interimsleute hingesetzt. Und da sieht man auch erstmal, wie gut, in Anführungszeichen, die Arbeit von Knebel dann doch war im Endeffekt. Weil der ist auch interimsmäßig da, aber der hat fast jede Stellschraube bewältigt, außer vielleicht ein weiterer Flügelspieler. Und die haben es halt in dem Tag nicht geschafft. Alles ist geplatzt, bis auf Cigerci, der auch meiner Meinung nach eine absolute Notlösung war, weil da gab es überhaupt keine Gerüchte um den. Ja, und so müssen sie jetzt es stand ja noch kurz im Raum, dass sie Luke Bakio abgeben, weil es der neue Sponsor so möchte. Das ist dann aber nichts mehr geworden. Aber so, wenn ich mir den Hertha-Kader angucke, dann haben sie da ein, zwei, vielleicht drei Ausnahmespieler mit Toussaint, Serda und Luke Bacchio. Aber der Rest, da muss sich kein Verein in der Bundesliga, auch nicht Schalke, vor verstecken vor denen.
Nee, also um nochmal auf den Sonntag zurückzukommen. Also Hertha haben wir jetzt, glaube ich, genug abgedroschen heute. Aber wie du schon sagtest, ne? Also Stuttgart war dem Tor eigentlich viel, viel näher. Allen voran Führig. Also ich habe das Spiel ja gesehen. Der hatte zwei, drei echt gute Chancen auf dem Schlappen. Aber die, ich glaube, alle drüber gehauen. Mit einer Kraft auch. Aber da hat man auch gemerkt, den hat Guirassy oder dieser Zielspieler enorm gefehlt. Also Stuttgart kam immer um die Box rum. Aber so richtig in die Box rein mit dem letzten Pass, mit dem Zielspieler, der den dann versenkt, das hat gar nicht geklappt bei Stuttgart. Ja, und eigentlich muss man auch sagen, sobald Bremen dann da in Führung gegangen ist, dann war das nichts mehr als verzweifelte Versuche von Stuttgart. Also da kam leider gar nichts mehr zwingend. Wie gesagt, sind dann auch für mein Empfinden in viele Konter gerannt. Mal gucken, wie die sich jetzt schlagen. Ich weiß gar nicht, gegen wen spielt denn Stuttgart als nächstes? Das hast du doch bestimmt gerade auf, oder?
Oh, ich hatte es gerade auf, aber ich guck nochmal. Wir können dann auch gleich den Schritt rüber machen zu Wolfsburg. Yes. Stuttgart spielt in. Stimmt, ich habe es ja gerade gesagt. Stuttgart spielt jetzt in Freiburg und dann zu Hause gegen Köln. Und ja. Die Freiburger haben ja auch nach der Niederlage gegen Dortmund einiges wieder gut zu machen.
Safe.
Werden sie auch, denke ich. Also da wird es den Sieg für Freiburg geben. Dann mal sehen, was die Kölner in Stuttgart machen. Und dann geht's auf Schalke. Und als ob das noch nicht reicht, wir könnten die Stuttgarter komplett brechen. Danach spielen sie zu Hause gegen Bayern in Frankfurt. Zu Hause gegen Wolfsburg in Bayern Union Berlin, bei Bochum. Zu Hause gegen Dortmund in Augsburg. Es wird nicht besser.
Boah.
Also wir könnten Stuttgart richtig brechen. Dann zu Hause gegen Gladbach, gut. In Berlin, okay. Leverkusen, ja, dann geht's. Aber die nächsten Spiele von Stuttgart werden brutal ekelhaft. Brutal ekelhaft.
Ich sehe gerade mal, Mavropanos fehlt auch im nächsten Spiel. 5 gelbe Karten. Eieieiei, sieht nicht gut aus.
Das wird schmerzhaft.
Sieht nicht gut aus.
Aber wir müssen natürlich erstmal unsere Hausaufgaben machen. Und unsere Hausaufgaben sind am Freitag, Watchalong auf YouTube, ja, perfekt, Digga. Auf Twitch, kommt vorbei, alex-ge04. Wir gucken das natürlich wieder zusammen, denn wir spielen gegen den VfL aus Wolfsburg. Ich habe mich übrigens vertan, drei Spiele in Folge verloren. In der Liga 2 gegen Bremen, jetzt gegen die Bayern und im Pokal gegen Union Berlin. Und jetzt kommt Niko Kovac mit 3 Niederlagen in Folge, kommt da auf Schalke und ja, ich weiß nicht, hast du das Spiel geguckt heute?
Ja, so halb.
So ja, halb. Ich nicht, aber als ich die Statistik gesehen habe, bin ich wirklich vom Stuhl gefallen. Ne?
Vor der Aufnahme. Also Bayern hat sich, also die ersten 20 Minuten, die haben Bayern einfach das Spiel schon dingfest gemacht, ne? Also, Da war Wolfsburg gar nicht auf dem Platz und Bayern hat mal wieder den Bulldozer rausgefahren. Aber gegen Ende plus, also eigentlich die gesamte zweite Halbzeit, war es so ein ausgeglichenes Spiel und Wolfsburg war dem Tor halt einfach ein bisschen näher. Ne? Und das war halt einfach dieses typische Bayern, hat schon einen Gang zurückgeschaltet. Dann haben sie den Anschlusstreffer gemacht und kurz darauf war es, glaube ich sogar, kriegt Kimmich diese Gelb-Rote, die er sich auch völlig zurecht abholt. Also komplett hirnrissig, wie er da reingeht mit einer Gelben. Also so ein ganz normales taktisches Foul eben. Und dann kippt das Spiel halt so ein bisschen. Ne? Wolfsburg war sogar kurz davor, nochmal richtig nah ranzukommen. Dann gab's, wurde das Tor zurückgepfiffen, weil es ein Foul gewesen sein soll von, ich glaube, Baku an Goretzka im Strafraum. Wo ich auch ganz ehrlich sage, okay, ne, kann man machen, aber ich sage, es gibt definitiv Schiedsrichter, die pfeifen das nicht. So, und dann geht das Spiel vielleicht nochmal ganz anders aus. Jetzt muss man dazu sagen, Bayern ist ja aktuell, also FC Schickimicki ist ja komplett am Start aktuell mit dem Neuer-Interview und sowieso, waren es jetzt 2 oder 3 Unentschieden in Serie, ich weiß gar nicht mehr.
3.
Genau, also das ist ja für Bayern-Verhältnisse schon eine Krise eigentlich. Weiß nicht, inwiefern man das dazu gewichten muss, aber bei Wolfsburg ging eigentlich der Trend, obwohl du es jetzt ja sagst mit den 3 Niederlagen in Serie, ich fand eigentlich sogar, dass zuletzt die Entwicklung unter Kovac besser war als noch zu Anfang der Saison, weil sie sich auch nochmal qualitativ so verstärkt haben mit Wind, Van de Veet und so, die sind schon brutal von der Qualität, wie das halt so ist bei Wolfsburg, wenn es mal in den Negativstrudel geht, da wird einmal das Portemonnaie aufgemacht und dann ist die Kaderqualität nochmal um einiges besser. Wird schwierig, Aber zu Hause gegen Wolfsburg habe ich prinzipiell erstmal ein gutes Gefühl. Also ich habe, also kann ich jetzt auf gar keine Statistik stützen tatsächlich, aber ich habe prinzipiell das Gefühl, dass wenn Wolfsburg auf Schalke fährt, dass es für Wolfsburg tendenziell schwieriger ist.
Ja, aber du hast ja gesagt, also der Trend war eigentlich positiv, weil sie haben vor der Winterpause 4 Spiele am Stück gewonnen. Und das auch mal nicht zu knapp, sondern 4-0, 3-0, 2-0, 2-1. Und dann kamen sie aus der Winterpause raus mit einem 6-0 und einem 5-0. Und da dachte man schon, okay, Nico Kovac hat jetzt die Bestie geweckt. Aber dann gab es halt die Niederlage in Bremen, oder ja, in Bremen, die Niederlage bei Union im Pokal und jetzt die 4-2-Pleite gegen Bayern. Es ist jetzt gerade so wahrscheinlich die Entscheidung oder die entscheidende Phase bei Wolfsburg, wohin soll es jetzt wirklich gehen? Mit 29 Punkten sind sie halt 5 Zähler hinter Freiburg. Das heißt, da muss jetzt eigentlich, wenn sie da ins internationale Geschäft wollen, muss eigentlich der Sieg auf Schalke her. Und im Nacken sitzen denen natürlich auch Bremen, Gladbach auch noch mit 26 und auch die Leverkusener, die jetzt nur noch 24 Punkte, also nur noch 5 Rückstand haben. Deswegen auch, das wird auch ein relativ wichtiges Spiel für Wolfsburg. Also das wird ein guter Kick da, denke ich mal, am Freitagabend.
Ja, Hütte wird auf jeden Fall brennen. Können wir mal ganz kurz drüber reden. Moment, ich werde das natürlich bewusst so labeln, dass wir ein Heimspiel in Gladbach hatten, rein von Support her.
Ja, wir müssen das nochmal wiederholen, weil einmal reicht nicht. Wir hatten ein Heimspiel in Gladbach an die lieben Zuhörer. An jeden Gladbacher, der das jetzt hört, der hat jetzt abgeschaltet und wird nie wieder einschalten. Grüße gehen raus. Aber das ist okay.
Damit bin ich fein.
Dazu, liebe Gladbacher. Ne, aber es ist also, mal Stichelein beiseite, ich habe ja auch mit Gladbachern gesprochen, schon davor. Die wissen auch selber, die Stimmung in Gladbach aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen geht wirklich momentan den Bach runter. Und es ist ein sehr kurioses Auftreten der Gladbacher Heimfans in den letzten Jahren. Ja, keine Ahnung. Also irgendwas läuft da gerade ganz schief. Die Borussia ist zumindest heim nicht mehr so stark, wie sie es mal war. Ja, keine Ahnung. Wir haben die da halt auch. Ich habe halt nur auf Lautstärke 5 gehört, also ich habe fast gar nichts gehört, aber selbst wenn ich was gehört habe, dann waren es immer die Schalke-Lieder und die Schalke-Songs, also oder Gesänge. Deswegen, ja, freue mich aufs Heimspiel, weil, wie du sagst, es wird brennen, es wird jetzt jedes Heimspiel brennen, weil jedes Heimspiel eine Chance ist. Und typisch Schalke ist natürlich auch, dass wir mit 11 Punkten nach 19 Spielen immer noch Hoffnung haben, aber auch vollkommen berechtigt, weil die Ausgangslage nicht so verkehrt ist, wie sie scheint.
Was meinst du? Können wir vielleicht mit einem Comeback von Aujan und Salazar rechnen, eventuell?
Also Salazar könnte ich mir vorstellen, dass der wieder auf der Bank Platz nimmt. Einfach, wie vorhin schon angesprochen, um diesen Impuls von der Bank zu haben. Weil ansonsten wechselst du einen Drechsler und einen Latzer ein. Das ist jetzt nicht wirklich impulslastig. Salazar könnte ich mir vorstellen, dass er auf der Bank Platz nimmt. Aber Thomas Aujan wird spielen, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Uron hat es nicht verkehrt gemacht. Aber du hast bei Ojan gesehen, der hat schon diese eine Flanke auf frei, die war schon wieder besser als alle Flanken, die Uron in all den Spielen geschlagen hat. Und du brauchst einfach diesen asymmetrischen offensiven Output, weil Brunner bringt den ja gar nicht mit. Und dann brauchst du einfach eine Seite, über die du nun mal auch überladen kannst mit einem Außenverteidiger. Und das wird die Seite mit Thomas Ojan sein. Auch für die Standards wird Ojan dann wieder zuständig sein, hoffentlich. Ja, also der wird meiner Meinung nach schon definitiv gegen Wolfsburg dann in der Startelf stehen.
Ja, also Standards ja sowieso so ein Thema, ne? Auch wenn die von Aurelian, ich glaube, 2 hat er noch geschlagen gegen Gladbach. Waren jetzt auch nicht so prickelnd, aber das ist echt so ein Ding, das zählt ja mit rein mit der Kaltschnäuzigkeit, ne? Sowohl aus dem Spiel als auch über ruhende Bälle. Boah, das geht mir so auf den Sack, Alex, ne? Ohne Scheiß. Ich verstehe es nicht. Also du kannst nicht aus jedem Standard ein Tor machen, ne? Auch nicht aus jedem zweiten, auch nicht aus jedem dritten, auch nicht aus jedem vierten, das ist alles klar. Aber wir haben in der Saison halt echt noch kein Standardtor gemacht, Mann. Das ist halt für einen Abstiegskandidaten,
naja,
für einen Verein, der um den Klassenerhalt kämpft, halt so ein essentieller Punkt, Mann.
Wir haben 1 gemacht, aber das war halt ein Eigentor, ne, gegen Bochum.
Ja.
Nee, wir haben 2 gemacht. Das Polder-Tor ist ja auch ein Standardtor gewesen.
Okay, zählen wir das hinzu.
Stimmt.
Auch wenn das Tor,
das
Spiel war ja schon halb abgepfiffen, sind wir mal ehrlich.
Ja gut, aber wie du sagst, wir haben 2 Standardtore und beide sind in einem Spiel gefallen. Und 1 war, weil das Spiel fast abgepfiffen war. Also bleibt er trotzdem dabei, dass wir in entscheidenden Spielen, wir können halt momentan nicht mal auf eine Standardstärke setzen, wie in der zweiten Liga. In der zweiten Liga wusstest du, gib uns eine Ecke, gib uns einen Freistoß, Bülter verlängert das Ding irgendwie und es wird immer gefährlich. unter Tedesco wusstest du immer, jeder Standard mit Naldo und Caligiuri wird gefährlich. Und das ist halt so eine Sache, die musst du im Abstiegskampf einfach haben. Stuttgart hat es zum Beispiel. Stuttgart ist bei Ecken und Standards so unfassbar gefährlich. Das Pokalspiel so entschieden. Ich glaube, gegen die Hertha auch in der 98. Minute so das Spiel entschieden. Du musst einfach, wenn du da unten drin bist, wie hat Stuttgart den Klassenerhalt letztes Jahr geschafft? Richtig, per Ecke. So, du musst einfach, wenn du da unten drin bist, musst du einfach eine Standardstärke entwickeln, die wir ja per se Stand jetzt zumindest haben könnten. Wenn du mal überlegst, im Best Case, wenn wir auf dem Platz stehen, ist Frei Kopfball stark, ist Kral Kopfball stark, ist Ballanta wahrscheinlich nicht so Kopfball schwach, ist ein Jens nicht so Kopfball schwach, ist ein Yoshida. Das waren ja jetzt, je nachdem, vielleicht spielt auch mal irgendwann mal ein Bülter, dann sind wir bei 6 Leuten, glaube ich, waren es 6, 6 Leute, die zumindest, und Salazar ist ja auch, wissen wir ja auch gar nicht so Kopfball schwach und auch ein Kraus kommt irgendwie zu Kopfballduellen oder Kopfballen, aber der macht die halt immer, die gehen immer 2-3 Meter vorbei, aber das sind prinzipiell 6 Spieler, die in der Theorie einen Kopfball gewinnen können und das ist eine so unfassbare Stärke, die du hast, dann hast du von der Bank ja immer noch dann einen Terodde oder Frei, du hast einen Karaman, der groß ist, du hast wirklich Leute, die eigentlich dafür prädestiniert sind, Kopfbälle zu gewinnen. Vielleicht wird es in der Rückrunde noch was. Ich hoffe es, weil das wäre essentiell wichtig, aber bisher ist es wirklich erschreckend.
Ein kluger Mann sagte einst, die Möglichkeiten sind ja da, aber an der Umsetzung hapert es noch.
Das stimmt. Das stimmt.
Gut, Alex, wir haben es jetzt kurz vor 12, wir haben jetzt eine Stunde gelabert. Ich würde aber noch mal ganz kurz einen kleinen Tipp für dich abfragen, für das Wolfsburg-Spiel natürlich, wenn wir schon dabei sind. Was glaubst du, was ist drin?
Also, meine Match-Prediction, die waren bisher, by the way, immer richtig. Ich habe Frankfurt und Leipzig, ja, doch fast richtig getippt. Das Spiel wird wie Köln und Gladbach lange richtig ekelhaft 0-0. Aber dann gibt es für uns den lang ersehnten Dosenöffner durch Kral. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, aber Alex Kral macht eine Hütte und wir gewinnen genau 1-0 gegen Wolfsburg. Was sagst du?
Ich glaube zum einen, dass es wenig Tore geben wird. Also wenn ein Team gewinnt, dann definitiv auch mit einem Torunterschied und nicht mit 4-3, sondern auch eher Richtung 1-0. Weil wir einfach defensiv so besser geworden sind, kann ich mir nicht vorstellen, dass das krass einbricht, um ehrlich zu sein. Deswegen bin ich mal optimistisch und sage, dass wir die Null halten. Und ich werde jetzt auch definitiv nicht auf ein drittes 0-0 tippen, deswegen gehe ich mit einem 1-0 von uns zur, sagen wir, 70., 80. So, und dann macht Wolfsburg auf, versucht nach vorne zu gehen und dann kommt es nochmal mit einem Konter zum 2-0 und dann brechen alle Dämme.
Okay, also du 2-0, ich 1-0. Mal sehen.
Ja, ich bin sehr gespannt. Mit Wetten laufe ich ja aktuell tatsächlich sehr gut hier im Podcast-Team. Grüße an Bennett an der Stelle. Davy Selke, ob da noch was kommt, ich weiß es nicht. Also 6 Tore in der Rückrunde wird schwer.
Ja.
Okay, ich dachte, da kommt jetzt ein ausführlicherer Kommentar. Ich glaube, der hat sich verletzt gegen Leipzig, ja,
das,
direkt wieder.
Ne? Stell dir mal vor, ja, das wäre natürlich peak unglücklich, wenn der jetzt irgendwas rauskommt, fällt den Rest der Rückrunde aus.
Das würde mich auch sehr ärgern an Bennett Stelle. Also das wäre schon echt, boah, das würde mich richtig
wurmen. Würde mir stinken.
Das würde mir stinken, genau. Gut, weiter. Let's move on. Ja, ich bedanke mich bei dir, Alex, dass du am Start warst, jetzt auch so spontan heute noch. Also morgen wäre echt kritisch geworden mit Aufnahme.
Dafür bin ich da.
Lasst gerne ein Like da, lasst einen Retweet da. Wir freuen uns über jeden Support. Gewinnspiel wird natürlich auch aufgelöst bald, was wir gemacht haben zum Gladbach-Spiel. Eventuell kommt da ja auch noch was in Zukunft, kann ich aktuell nicht versprechen, aber ich denke, da wird auf jeden Fall noch was kommen. Lasst uns, wie gesagt, Follow da, sowohl auf Twitter als auch auf Instagram. Wir brauchen den Support. Nach dem Hackangriff ist leider die Followerschaft nicht ganz wieder auf dem Niveau von vorher, aber die Zuhörerschaft auf Spotify und allen anderen Plattformen, die ist stabil geblieben auf jeden Fall. Danke an jeden Einzelnen da draußen. Wie gesagt, Follow auf Instagram auch da lassen, da machen wir auch coole Umfragen und könnt ihr auch Fragen stellen für die Folge. Mir fällt gerade auf, wir haben die Fragen komplett vergessen, die Ari uns reingeschickt hat, ne?
Ja, perfekt, Digga.
Aber ich gucke gerade noch mal kurz rein. Aber wir haben, ganz ehrlich, wir haben die meisten aber auch mehr oder weniger beantwortet. Hier zum Beispiel hätte ich das unentschieden unterschrieben. Wieso spielen wir gut und stehen hinten sicher, machen aber vorne keine Tore. Ich glaube, das haben wir sogar weitestgehend beantwortet. ja, genau. Wie gesagt, lass uns da gerne Follow da und supporten uns da. Ihr würdet uns damit eine Riesenfreude machen, weil der Podcast ist unser Herzensprojekt und wir werden ihn definitiv über die Saison hinaus durchziehen mit viel, ganz viel Herzblut. Da könnt ihr euch sicher sein. Nochmal danke, Alex, und wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn Schalke gegen Wolfsburg gespielt hat und vielleicht die Welt ein bisschen königsblauer ausschaut. Glück auf und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.
Haut rein.